Dies ist ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Und jetzt viel Spaß.
Hier ist eine Halbzeit mit einer vollgepackten Sendung. Wir stehen immer noch unter dem Eindruck des Spiels Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Ein töbernder, ein wütender, ein randalierender Scheich. Wir reden sowieso viel über Investoren heute. Nasser El Khelaifi. Khelaifi, so heißt er richtig. Nasser El Khelaifi. Roman Abramowitsch ist in der Sendung. Lars Windhorst ist in der Sendung. Und Ossi Ostendorf ist in der Sendung. Wir haben spannende Erkenntnisse, auch was den kommenden Bundesligaspieltag betrifft. Ossi, habe ich irgendwas vergessen? Ich meine, nein.
Ausnahmsweise gibt es nichts hinzuzufügen.
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Ausgabe von Eine Halbzeit mit dem RND-Podcast eures, ihres Vertrauens. Mein Name ist Heiko Ostendorf, am anderen Ende der Leitung ein bestens gelaunter und wie immer super aufgelegter Wolf Christoph Fuß.
Das stimmt. In dem Fall stimmt's wirklich.
Ja. Hallo. Hallo Wolf, ich grüße dich.
Hallo.
Ich grüße dich.
Ich grüße dich zurück.
Ich
grüße dich
Wir
zurück.
Wollen uns nicht gar nicht lange mit Nichtigkeiten aufhalten, weil es ist im Fußball so viel passiert. Ich frage gar nicht, wie es dir geht und so weiter. Das überspringen wir heute mal.
Na gut, einfach, gut. Geht's dir auch gut? Schön. Ich hoffe, euch allen geht's auch gut.
Ja, das ist wichtig. Das sollten wir nicht vergessen. Nichtsdestotrotz gibt's viele Themen, Wolf. Stehst du noch unter dem Einfluss des gestrigen Abends? Heute ist Donnerstag übrigens.
Ja, tatsächlich. Ich habe das Spiel in voller Länge geguckt. Und es ist eines der besten Fußballspiele gewesen, die ich seit langem gesehen habe.
Wir reden über Kaiserslautern gegen
Richtig, Paris Saint-Germain gegen, also Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Der absolute Wahnsinn. Alaba jubelt mit dem Klappstuhl, der Scheich randaliert. Das ist der arme Scheich randaliert.
Der arme Scheich, wirklich, der arme Scheich. Ja. Ich glaube, der arme Scheich ist wirklich sauer gewesen. Das hat man so...
Absolut. Es geht ja um diese eine Entscheidung. Donnarumma gegen...
Benzema.
Benzema gegen Donnarumma. Ja. Foulspiel ja oder nein? Ich bin beim Schiedsrichter kein Foulspiel.
Ich auch. Ich auch, Wolf. Ich auch.
Also Donnarumma muss in dem Fall den Ball einfach nur übers Bernabeu hinweg kloppen.
Auf die Tribüne wichsen, hätte man früher gesagt. Ja.
Auf die neuen Tribünen und alles ist gut.
Absolut. Und ich meine, man kann natürlich so argumentieren zu sagen, ja, wenn er es nicht macht, heißt trotzdem nicht, dass er gefoult werden darf. Ne? Also man kann ihm den Fehler ja sozusagen nicht vorwerfen. Ich finde aber, Benzema hat nun mal einen Körper und Donnarumma auch. Er geht drauf, es gibt einen Kontakt, aber es ist aus meiner Sicht auch zu wenig für einen Foul. Also sehe ich es ähnlich.
Ich kann verstehen, dass man darauf plädiert. Ja. Und es ist sicher eine 50-50 Nummer. Ich fand, der Unparteiische hat super gepfiffen. Makkeli, ein Holländer, den ich noch sehr gut kenne aus meiner aktiven Champions League Zeit. Wirklich, ist echt ein ganz cooler Typ. Und ich finde, er hat auch einen guten Pfiff.
Der Mann mit.
Es ist nicht der Schiedsrichter, der sich warm pfeift am Tag vorher. Der war bei den Bayern gegen Salzburg.
Topin. Aber du hast recht.
Topin pfeift sich warm.
Du hast aber recht. Das war ja von Anfang an war echt Zunder drin in der Partie.
Und intensiv geführt. Ja. Immer ganz, ganz hart an der Grenze. Und ich fand, der Schiedsrichter hat sehr, sehr gut geleitet. Also meine persönliche Meinung. Also er hat sich dem Takt des Spiels angepasst. Es ging um brutal viel. Es waren Millimeterentscheidungen abseits. Ohne den Videobeweis sehr wahrscheinlich wäre Paris Saint-Germain weitergekommen. Mit Videobeweis kommt es auf einen Millimeter an. Und das war eine 50-50 Nummer und ich fand okay, das nicht zu pfeifen.
Also Szene haben wir aufgearbeitet. Was danach geschah, vielleicht machen wir nachher noch zwei, drei Sätze sportlich. Also ich war, muss ich zugeben, wir haben letzte Woche über diese Partie diskutiert, haben für uns beide festgestellt, dass die noch eine der wenigen ist, die offen sein wird im Rückspiel. Ich habe mich festgelegt, Paris oder Man City wird dieses Jahr die Champions League gewinnen.
Ja.
PSG ist raus. So. Aber was ich wirklich sagen muss, ich hätte Real diese Leistung zumindest in der, ja, ich sag mal 50. bis 90. oder 60. bis 90. hätte ich der Mannschaft nicht mehr gegeben. Also, ich finde das.
Soll ich dir was sagen? Ich habe während des Spiels mit vielen Leuten parallel geschrieben, die alle dieses Spiel gucken. Mhm. Und ich glaube, dass ich der Einzige war, der geschrieben hat, du darfst Real Madrid in der Champions League zu Hause in einem weitestgehend vollbesetzten Bernabeu niemals abschreiben. Weil es reicht ein Funke.
Und der war's, genau. Der kam, ja, der war's.
Und das lehrt mich die Erfahrung. Und weißt du, was es dafür braucht? Dafür braucht es die entsprechenden Spieler. Die hat Real Madrid. Es braucht die Qualität. Die hat Real Madrid. Und weißt du, was es noch braucht? Dieses Selbstverständnis.
Ja, wusste ich, dass du das sagst. Ja, das ist so.
Das kannst du nicht lernen. Also, das kann Paris Saint-Germain in der Konstellation auch noch nicht haben. Das ist etwas, das gibt es bei Real seit, weiß ich, 50 Jahren, 60 Jahren. Also dieser Glaube bis zuletzt aus einer Tradition geboren. Es gibt ganz wenige Vereine, wo es das gibt. Bayern ist zum Beispiel einer. Manchester United war lange Zeit so ein Club.
Liverpool, wo du
bis zuletzt, solange der nicht pfeift, ist das Spiel nicht fertig. Ist alles möglich, weil es reicht eine Klitzekleinigkeit. Und dann gehen die steil. Und genauso war's.
Ich fand, also diesen Mythos, sage ich mal, nenne ich das jetzt mal Real, dass es den noch gibt und dass der noch intakt ist, das hat man gestern gesehen. Was aber für mich krass war, waren zwei Sachen. Diese Jungs, Bubis, wie auch immer, die dann reinkamen von Real, das ist ja so Next Generation, sag ich mal, was die schon für einen Wirbel gemacht haben und wie die draufgegangen sind und wie die das Messer zwischen den Zähnen hatten. Ja. Und wie es bei PSG, die ja qualitativ, würde ich jetzt behaupten, noch einen Ticken besser besetzt sind.
Vielleicht.
Und die eine bessere Ausgangslage hatten, einfach auch durch das 1-0 und dann nochmal 1-0 geführt haben. Wie das dazu geführt hat, dass die zusammengefallen sind, dass sie sich nicht mehr wehren konnten. Das zeigt mir auch, dass die Mannschaft in dem Sinne nicht so einen Zusammenhalt hat oder nicht so eine Mannschaft ist, wie es eben Real Madrid offenbar ist, weil sonst hältst du in dem Moment dagegen, weil die Klasse haben sie auf jeder Position. Und für Mbappé war es natürlich, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der hat ja trotzdem ein Gigantenspiel gemacht. Es ist ja jedes Mal, wenn...
Paris Saint-Germain hat auch generell ein gutes Spiel gemacht, fand ich.
Ja.
Also das war einfach ein gutes Fußballspiel zweier exzellenter Mannschaft.
Aber den Punkt, den du beschrieben hast, ab dem Zeitpunkt war Paris für 10, 15 Minuten, wo dann auch die Tore fielen, war das ja, da haben die, wurden die überrollt.
Die wurden überrollt und nichtsdestotrotz, es fehlt ja, die haben ja dann noch Zeit, dieses eine Tor zu machen. Und du hast zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, jetzt könnte es fallen. Ich hab gedacht, na, Messi, Freistoß, der könnte ihn auch oben reinhängen. Also, und der fällt ja dann aufs Dach oder so, geht knapp drüber. Das hätte durchaus passieren können. Aber aus dem Spiel heraus hattest du nicht das Gefühl, dass die noch das Tor machen, um in die Verlängerung zu kommen. Und das hättest du bei Real Madrid zu jedem Zeitpunkt gehabt. Und selbst wenn es 0-2 gestanden hätte, hätte Real weiter alles versucht. In dem tiefen Glauben, dass es solange das Spiel läuft, noch möglich ist. Und da gibt es einfach Charaktere in dieser Mannschaft. Und wir reden ja häufig über Führungsspieler und so weiter. Es gibt einfach Charaktere in dieser Mannschaft, die nicht vorangehen, sondern wirklich voranmarschieren. Und das ist Modric, das ist Kroos bis zu seiner Auswechslung, das ist Courtois im Tor, das ist einer wie David Alaba, der jetzt gar keine große Real-Tradition hat, sondern der das halt auch aus München kennt. Ja, das ist Benzema. Und in dem Umfeld, da außenrum, und Casemiro war noch gar nicht mit dabei, aber da außenrum passieren wahnsinnige Dinge. Da wächst dann Vinicius Junior, gestern auch über sich hinaus, der ohnehin eine gute Saison spielt. Dann hast du, weiß ich, Fede Valverde, Asensio auch seit 20 Jahren bei Real Madrid, nie wirklich im ganz großen Scheinwerferlicht, aber immer mit wichtigen Toren in wichtigen Spielen. Der hat auch gegen die Bayern mal ein wichtiges Tor erzielt, wenn du dich erinnerst. Das heißt, die wissen genau, worum es geht. Da geht die Hymne an und dann ist es eine andere Mannschaft. Die verlieren dann trotzdem am Wochenende mal 1-0 gegen Levante. Ja. Aber wenn die Musik spielt, musst du als Gegner alles bringen, sonst schlägst du sie nicht.
Ja, und du hast gerade einen Namen erwähnt, den ich auch nochmal definitiv hervorheben möchte. Modric war gigantisch. Jeder Ballkontakt, jeder, also wie der sich vor dem, war es das 2-1? Ja, ich glaube es ist 2-1, dann durchsetzt, wo er Neymar den Ball abluchst. Neymar es nicht schafft, ihn umzuhauen, obwohl er es dreimal probiert. Da ist dann auch nochmal der Unterschied dann eben in so einem Spiel, das meinte ich vorhin, ne? Dann muss er ihn halt umknüppeln. Ja, okay. Ja. Hat er aber nicht. Hat es nicht geschafft. So, und dann geht danach der Scheich, geht dann offenbar steil in der Kabine vom Schiedsrichter, hat irgendwie einen Realoffiziellen noch gedroht, er wird ihn umbringen. Und jetzt schauen wir mal,
Paris Saint-Germain gegen Bayern letztes Jahr gesehen, schlechte Gewinner. Paris Saint-Germain gegen Real Madrid gesehen, schlechte Verlierer. Das sind 50-50 Spiele, da musst du einfach akzeptieren als Scheich, auch wenn es schwerfällt. Du kannst Milliarden da reinpumpen, aber die letzten 1-2%, die es braucht, um solche Spiele zu gewinnen, hat Paris Saint-Germain nicht, beziehungsweise die kannst du nicht kaufen. Da kannst du jedes Jahr die Besten holen. Da kannst du Messi engagieren, da kannst du Neymar engagieren, du kannst dir auf jede Position dreimal Weltklasse holen. Aber dieses ganz große Gefühl, weißt du, wer das mal geschafft hat, zumindest für eine Saison? Thomas Tuchel.
Richtig.
Als Paris Saint-Germain dieses Champions League-Finalturnier in Lissabon spielte. Also als sie im Finale auch waren und einfach gegen Neuer 1-0 verloren haben. Da waren sie im Grunde, das war ein 50-50 Spiel.
Da waren sie nah dran, ja, das stimmt.
Da waren sie wirklich nah dran. Da hattest du jetzt aber nicht das Gefühl, irgendwas fehlt. Also die Bayern hatten einen Neuer mehr und hatten halt das Tor von Coman, so. Aber der große Faktor in dem Spiel war Manuel Neuer.
Was macht das mit so einem, also jetzt Scheich, Mbappé, was glaubst du, was löst dieses Spiel jetzt aus? Also das wird ja Nachwirkungen, Nachbeben hat es ja jetzt schon. Ich meine, Mbappé hat natürlich den großen Traum, sich in seinem Wohnzimmer, Paris hätte dies Jahr das Finale gehabt, sich zu verabschieden möglicherweise, hat jetzt in seinem neuen Wohnzimmer vielleicht schon gespielt. Ich denke dann allerdings auch wieder so, wenn du den ganzen Transferbemühungen oder Rumors oder wie auch immer, Gerüchten, wir haben das Thema ja auch ständig, glaubst, auch Real Madrid braucht ja nicht Benzema, Mbappé, Haaland und Lewandowski. Also, dass die jetzt alle nächstes Jahr bei Real spielen, glaube ich nicht.
Unwahrscheinlich.
Das ist eher unwahrscheinlich.
Ja,
völlig. Oder? Aber ist ja wirklich so.
Ja, total.
Weil jetzt schießt am Dienstag Lewandowski 3 Tore beim 7-1, dann wird eigentlich in einem gleichen Atemzug schon gesagt, ja, der ist ja auf dem Weg nach Madrid, weil sich wieder irgendwo wer geäußert hat. Haaland sowieso ja Dauerthema. Mbappé ist ja eigentlich, hat ja schon längst unterschrieben. Und dann siehst du an so einem Abend, ach, da gibt es ja auch noch einen, der kann ja auch noch ein bisschen was, ne? Der hat nämlich gerade mal 3 Tore gegen PSG geschossen und der ist ja eigentlich sowieso der absolute Macker. Also, weißt du, was ich meine?
Ja. Ist der auch. Wenn du Mittelstürmer werden willst bei Real Madrid, musst du an Benzema vorbei.
Genau. Und das müssen die
genannten auch. Es ist nicht nur der große Macker, das ist auch der Platz.
Genau, richtig.
Mit einer unglaublichen Lobby in der Mannschaft. Der ist in seinem Leben sehr häufig vorm Aufzug falsch abgebogen. Stand lange im Schatten von Cristiano Ronaldo, ist aber seit 4 Jahren absolutes Top-Level. Und das ist eine der besten Neuner der Welt. Mit dem großen Vorteil, dass er im Prinzip zur Grundmasse Real Madrid gehört.
Ja.
Das darfst du nicht unterschätzen. Und dann kommst du als 19-jähriger Norweger dahin, da prallst du mal ab am Gebirge, auch wenn du 4,20 Meter groß bist.
Oder kriegst du vielleicht auch mal im Training noch mal ein bisschen gesagt, wo der
100%, wer hier. 100%. So. Wenn das eine Entweder-Oder-Entscheidung ist, da bin ich neugierig, du. Da bin ich neugierig.
Und das meine ich, ne? Es werden nicht alle vier genannten. Nächstes Jahr bei Real Madrid spielen, da sind sogar fünf dann. Aber das ist spannend. Deshalb meine ich, was macht dieses Spiel? Was glaubst du, was löst das bei Mbappé aus? Ist das so, dass der wie. Also mein erster Gedanke war gestern so, es kennt ja jeder vielleicht von sich, wenn man selber mal gekickt hat, wo du dann immer wieder an einem gewissen Punkt scheiterst und eben den großen Traum dir nicht erfüllst und dann auch noch gegen die Mannschaft, die vielleicht sich um dich bemüht oder den Verein. Und dann denkst du doch auch schon, scheiße, wäre schon geil hier irgendwie zu spielen, oder? Wahrscheinlich, denkst du das schon?
Ja, aber klar. Ja. Also ich meine, das ist Real Madrid ist so die größte Fußballmarke auf der Welt.
Ja.
Also Und Mbappé und Benzema, das geht in der französischen Nationalmannschaft, also wieso soll es nicht bei Real gehen?
Ja.
Und er hat gestern ein gutes, sehr gutes Spiel gemacht, hat ein Tor geschossen, noch zwei, wo er einen Millimeter im Abseits stand. Also die Visiten, nicht, dass er es hätte tun müssen, aber die Visitenkarte, die er abgegeben hat, war
ja
sehr schön, eine sehr schöne Visitenkarte mit dem Plus. Er hat das Spiel verloren.
Ja, das stimmt.
Aber also es wäre schlimmer gewesen, wenn er vier gemacht hätte, dicke Eier Meisterfeier, und da breitbeinig rausgelaufen wäre.
Ja.
Weil da hätte er schon mal die volle Wucht des Bernabeus gegen sich gespürt. Da hätte er ein bisschen zu tun gehabt, um die Gunst des Publikums nach einem möglichen Wechsel dann wieder für sich zu bekommen.
Die volle Wucht hat er in dem Fall nur zwei, dreimal an der Außenlinie gespürt, ne? Als ein Carvajal ihn einmal ummäht und wo du dann siehst, da kommt jetzt einfach auch ein ICE angebraust, da musst du dich jetzt reinschmeißen, weil sonst ist er weg. Und das haben sie ja durchaus zwei, dreimal haben sie das gemacht. Also,
ja, und dann steht natürlich das Bernabeu-Kopf.
Ja, absolut.
Also das kannst du auch als Kompliment auslegen.
Ja,
weil das ist es. Es ist sehr verklausuliert, es ist mitunter schmerzhaft, aber es ist eigentlich gut, dass es so ist, theoretisch.
Absolut. Absolut. So, und was machen wir jetzt mit unserem armen Scheich, Wolf? Der, glaubst du, er wird gesperrt?
Arme Scheich hat, glaube ich, es kommt ja nicht immer alles raus. Aber wenn ich zum Beispiel lese, dass ihn eigene Leibwächter zurückhalten musste, weil er dem Schiedsrichter nach dem Leben trachtete, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich, weiß ich nicht, wie das in der Scheich-Familie so ankommt. Also, ob da nicht der ein oder andere Scheich sagt, mein lieber
Scheich
Kelaifi, du magst der Ärmste von uns sein, aber das geht natürlich nicht. Das ist natürlich gegen die Etikette.
Also meinst du das jetzt ernst oder ironisch? Also weil das ist ja schon, da ist ja ein Stückchen Wahrheit dran. Natürlich hast du da in der Position.
Nein, das geht ja nicht. Das ist ja unmöglich. Also ich kann seinen Ärger verstehen. Das ist so. Aber den muss er ja natürlich anders zum Ausdruck bringen.
Aber glaubst du nicht, dass er weiß, ich kann mir das vorstellen, dass das schon so ist, wenn du ein bisschen seine Vita dir anguckst und auch seine Buddies, sage ich mal. Er weiß doch auch, mir kann eh nichts passieren. Und jetzt ist mir das Ding
er weiß,
schon wieder.
Er weiß, ihm kann nichts passieren, aber er weiß natürlich auch, dass er jetzt schon eine gute Milliarde reingepumpt hat in das Unternehmen. Und Geld ist jetzt nicht das Problem, aber wen soll er noch holen? Also, wenn er schon Messi hat und Donnarumma.
Und Neymar.
Die haben zwei Weltklasse-Torhüter. Der weiß gar nicht, welchen er aufstellen soll.
Die haben zwei Weltklasse-Mannschaften.
Da spielt dann Di Maria, da spielt Neymar, da spielt Mbappé. Das ist ja irre. Was willst du denn noch machen? Das ist das, was viele Investoren einfach nicht verstehen. Du musst es auch mal wachsen lassen.
Mhm.
Und es bringt nichts auf Teufel komm raus. Also natürlich geht's am Ende um die letzte Stelle hinterm Komma. Aber die letzte Stelle hinterm Komma ist halt auch immer ein Stück weit, wie ist diese Mannschaft gewachsen? Also wie ist diese mannschaftliche Geschlossenheit? Das ist so ein Plattitüden-Wort, ne? Wenn du nicht so genau weißt, was du sagen sollst, dann sagst du ja, mannschaftlich geschlossen.
Nee, aber stimmt ja, dass du sagen musst, aber was aufbauen.
Aber ein klarer Teamgeist. Mhm. Und das meinte ich, hat Tuchel geschafft, vielleicht auch rund um die Pandemie. Er hat den Kontakt vielleicht auch begünstigt durch die Pandemie. Ich kann es schwer beurteilen. Aber der hat versucht, den Kontakt zu seinen Spielern zu halten und hat dann gesagt, pass auf, das ist unser großes Ziel. Wir haben jetzt hier 4 K.O.-Spiele und dann gewinnen wir die Champions League. Und irgendwie schien sich in dem Moment, diesem Ziel alles und jeder unterzuordnen. Und Neymar ist da mit dem Ghetto Blaster eingelaufen und hat, die haben schweinische Lieder gehört. das war Ausdruck von Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das sehe ich nicht mehr. Also das habe ich sowieso nur in dieser Phase gesehen von Paris Saint-Germain.
In der kurzen Phase, absolut, ja.
Und deshalb bin ich auch der Überzeugung gewesen, dass es Paris Saint-Germain so nicht schafft, die Champions League zu gewinnen. Die werden immer französischer Meister, von mir aus immer Pokalsieger, Liga-Pokalsieger, alles. Die kommen auch aus der Gruppe in der Champions League raus. Aber wenn sie gegen so eine Mannschaft spielen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie es nicht schaffen.
Betonung liegt, wenn sie gegen so eine Mannschaft spielen, ne? Also genau. Das ist der Punkt.
Genau.
Ja. Ja, und jetzt kommen wir von einem Investor zum anderen, weil auch Roman Abramovic hat ein gehöriges Problem, beziehungsweise der FC Chelsea. Er wurde
Frozen.
Money frozen. Gut, er kann weiterhin die Gehälter zahlen, offenbar. Darf er auch. Aber das
muss er auch.
Muss er auch, genau. aber Tickets, Merchandising und so weiter, alles eingestellt. Puh, das ist auch ein Brett, oder?
Ja, die machen ernst. Die machen ernst. Und also Die Meldung kam ja jetzt, wir sind am Donnerstag, die kam ja jetzt von einer Stunde. Also ich habe jetzt die volle Tragweite noch nicht im Blick. Ich habe so die ersten Artikel gelesen, auch die es aus England gab. Und man muss jetzt natürlich auch, sieht jetzt vielleicht auch in einem anderen Licht, warum wollte er den Club jetzt plötzlich ganz schnell verkaufen?
Ja. Er hat's kommen sehen, ne?
Das ist 100%. Ja. Also da gab es Vögelchen, die in der Richtung was gezwitschert haben. Jetzt haben die wenigsten einfach mal so, ich habe ja mal 1,5 Milliarden, lese jetzt 3 Milliarden Pfund. Das sind in Schilling 4,8 Trilliarden Schilling. Der Club kostet zwischen 3 und 4 Milliarden. Die hat halt auch keiner einfach so mal rumliegen.
Die hast du nicht mal eben, genau, also ja. Unterm Kopfkissen. Also,
ja. Und dann sagt er noch, ich will daran nichts gewinnen. Ich will auch keine Laien, die ich dem Club zur Verfügung gestellt habe, zurück. Und schon gar nichts daran verdienen. Und alles, was ich dann verdiene, stelle ich der Ukraine-Hilfe zur Verfügung. Oder im Aufbau der Ukraine, Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung. Das erscheint jetzt alles in einem etwas anderen Licht. Ich sag's deshalb mit Vorsicht, weil ich den Menschen nicht kenne und dementsprechend nicht einschätzen kann, wie aufrichtig das alles ist. Oder eben auch nicht. Es liest sich jetzt ein bisschen so, als hätte er schon genau gewusst, was er wie tun muss. Und er jetzt das Pech hatte, dass Boris Johnson und seine Combo sehr schnell reagiert haben oder relativ oder schneller reagiert haben, als er es dachte und alles eingefroren ist und er dementsprechend, was Chelsea betrifft, handlungsunfähig gemacht wurde. Und da geht es ja dann auch noch um andere Vermögenswerte, die er nur noch hat.
Ja, und es geht natürlich für den Club jetzt in einer Situation darum, was mache ich als Spieler, ne? Wenn du in Vertragsverhandlungen steckst, wenn du sei es über eine Verlängerung oder sei es mit Spielern in Verhandlungen bist, die zum Club kommen wollen, die den Club verlassen wollen. Was macht Thomas Tuchel? Also es ist schon eine krasse
massive Beeinträchtigung. Ganz sicher.
Und Tuchel wird sich auch sagen, boah, hey, also ich meine, das ist halt das Risiko, was du als Trainer auch eingehst. Ne? Er hat es in Paris erlebt, was das bedeutet, wenn du in so einem Club Coach bist, auch mit allen Vor- und Nachteilen, glaube ich, mit allen Nebengeräuschen und das Gleiche.
Guck mal, solche Wellen schlägt es.
Ja.
Das ist Fußball ist Politik, Politik ist ist Fußball. Da kann sich keiner, von frei machen.
Zumindest heutzutage nicht mehr. Ja.
Die Russen führen einen Angriffskrieg in der Ukraine und was passiert? In Russland selbst gibt es keine Waren mehr zu kaufen, keine westlichen Waren mehr zu kaufen. Die Regale sind leer. Hier wird's Benzin teuer, die Energie wird teurer. In England sind Fußballvereine betroffen, wo keiner weiß, wie es weitergeht. Das ist schon massiv.
Ist massiv.
Das ist schon wirklich massiv, ja.
Und der ruhmreiche FC Schalke 04 kann keine Autogrammkarten verschicken aktuell, weil da noch das Gazprom-Logo drauf ist. Also ja, auch.
Das ist natürlich schlecht.
Ist auch schlecht. Da gab's
von dem Gazprom-Chef, der wohnt auch in London, ist auch alles eingefroren.
Ist auch alles. Da geht's jetzt ans Netz im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, aber es sind 20, 25 Oligarchen in England sind betroffen. Aber da wird ganz krass durchgegriffen jetzt gerade.
Ich habe mich nur gefragt, was passiert denn mit so einer Yacht jetzt? Ja? Die sind ja auch alle einkassiert worden in Hamburg, von Hamburg bis, ja, weiß ich nicht, Monaco. Ja. Da könnte man ja auch was Gutes mitmachen, oder? Ich meine, das ist ja eine Schande, wenn die da jetzt
erstmal Trockendock. Ja, ja. Die werden erstmal aufgebockt und rausgetragen.
Ja, steht da jetzt so eine 7 Milliarden Euro Yacht steht jetzt da irgendwo im Hafen, genau, und wird nicht mehr benutzt.
Und dann wird die irgendwann versteigert, nehme ich an.
Ja, aber der sagt, auch da hat ja nicht mal eben einer, wenn die Oligarchen alle keine Kohle haben, wer soll denn das Ding kaufen? Das ist ja eben.
Da kommen die Scheichs wieder. Ja. Da sagt dann auch hier Nasser El Khelaifi, hier das mit Paris Saint-Germain, das ist natürlich voll in die Wicken gegangen, aber ich kaufe mir die Yacht vom Abramowitsch, ist doch toll.
Vielleicht gibt es so ein Bonuspaket, ist Chelsea noch mit drin?
Ja, dann versuche ich es mit Chelsea, vielleicht geht es da besser.
Ja, genau, heute im Angebot, Yacht plus attraktiver Premier League Club. Ja, also...
Ah ja.
Es ist crazy. Also die Auswirkungen sind wirklich brutal. Und es ist ja ehrlicherweise auch gut so.
Eins darf man natürlich nicht vergessen, ne? Also wenn wir jetzt hier über Fußball sprechen, bei Chelsea, sowohl Thomas Tuchel als auch alle Spieler, also die können, auch wenn sofort ihre Verträge gestoppt werden und sie überhaupt nicht mehr bezahlt werden, die können sich natürlich bis in die übernächste Folgegeneration noch 3 warme Mahlzeiten am Tag leisten.
Ja.
Vor allen Dingen können die alle irgendwo hinwechseln. Und bei Roman Abramowitsch ist auch ein bisschen was eingefroren oder ist auch viel eingefroren. Und trifft den hart, das soll es auch. Und bei sämtlichen Oligarchen auch. Nur die haben natürlich ihre Schäfchen oder einige Schäfchen sehr wahrscheinlich rechtzeitig ins Trockene gebracht. Also auch da musst du dir keine Sorgen machen. Richtig Sorgen machen musst du dir um die Bevölkerung der Ukraine. Und das dürfen wir bei all der Diskussion einfach nicht vergessen. Weil da sind Leute, die hatten was, teilweise hatten sie wenig und haben jetzt nichts mehr. Also sie haben noch die Kleider, die sie am Leib tragen und ein paar Plastiktüten.
Wenn sie,
das hat natürlich ein ganz anderes Niveau.
Wenn sie Glück haben.
Und da musst du hingucken. Kommen die jemals in ihre Heimat zurück? Wenn ja, wohin? Was ist aus ihren Wohnungen, aus ihren Häusern, aus ihrem Eigentum möglicherweise geworden? Ja, was machen die, wenn sie nicht mehr zurückkommen? Dann haben sie ihre Plastiktüte, ihren Pass, idealerweise Familienangehörige und die stehen wirklich vor dem Nichts. Also das muss man schon zumindest einmal kurz, finde ich.
Unbeschritten.
Mit reinnehmen in die Nummer.
Ich finde es auch gut, dass du es jetzt nochmal erwähnt hast, weil das natürlich über allem steht. Wir haben das ja auch vorletzte Woche schon gesagt, dass wir diesen Podcast auch weitermachen wollen und auch natürlich jetzt nicht, ich sag mal, schon auch unterhalten wollen, aber alle.
Und ob jetzt so ein Scheich mal seine Yacht verliert, eine von seinen 5. Und jetzt dann nur noch, das Scheich, irgendein Oligarch, jetzt die größte Yacht der Welt verliert und die, Die drittgrößte, die er bis vor 5 Jahren hatte, die unter maltesischer Flagge läuft oder südafrikanischer, die irgendwo in Johannesburg oder keine Ahnung, in Malta, Valletta oder wo steht, von der keiner was weiß, dann nimm halt die. Ja.
Ja, also da hält sich mein Mitleid auch sehr in Grenzen und deshalb ist dein Hinweis ja total berechtigt. Und deshalb, glaube ich, können wir da ja auch locker flockig drüber reden und Sprüche machen, weil es trifft keinen Namen und es trifft wirklich keine Menschen, die um ihr Leben gerade oder um ihre Familie und Existenz bangen müssen. Ne? Das ist ein ganz anderer Schnack, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist so. Ja, auch es ist vielleicht eine etwas komische Überleitung, aber es gab ja in Mexiko, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, gab es ja auch dramatische Szenen in der Kurve beim mexikanischen Ligaspiel, wo es bis heute nicht klar ist, glaube ich, ob es Tote gab. Hast du die Auseinandersetzung gesehen?
Gesehen habe ich nichts. Ich habe es wohl in der Meldung wahrgenommen, aber das geht natürlich in dem Wust an Schreckensmeldungen dieser Tage. Geht das ehrlicherweise ein bisschen unter?
Es geht unter.
Oder ist es bei mir ein bisschen untergegangen?
Das ist das Dramatische, genau. Und ich meine, wenn du die Bilder dir nochmal anschaust oder ja auch die Berichterstattung darüber, es ist wirklich so krass gewesen, wie ich es noch nie gesehen habe. Und am Ende hat auch das natürlich wieder extreme Auswirkungen oder stellt vieles in Frage, über das wir in nahezu jeder Folge diskutieren. Nämlich 2026 soll die nächste WM dann auch in Mexiko stattfinden. Ne? Und wenn du weißt, wie der Fußball da durchseucht ist von diesen Gewaltausbrüchen und dann auch möglicherweise Verbänden, die das Ganze noch mit unterstützen oder zumindest es nicht hinkriegen, es zu verhindern, dann muss das auch in Frage gestellt werden. Ne? Und ich weiß noch, wie wir hier vor wenigen Wochen saßen und gesagt haben, Katar, was ist mit Katar? Ne? Was ist mit Russland? Olympia und so weiter und dann ist die nächste WM Mexiko, ich glaube gemeinsam mit USA, Kanada, aber sollte man zumindest nicht außer Acht lassen. Ne? Also auch da sind wieder mal die großen Verbände gefragt, UEFA, FIFA, die sich jetzt auch wieder, wie ich finde, nicht mit Ruhm bekleckert haben in den vergangenen Tagen. Und ich bin gespannt, wie sie mit dem Fall in Mexiko umgehen und ich bin auch gespannt, wie sie mit dem Fall unseres armen Scheichs umgehen, weil den musst du ja auch erstmal aus dem Verkehr ziehen.
In Mexiko habe ich das Gefühl, die wollen ja jetzt, dass alle in weiß ins Stadion kommen. Ne? Da habe ich wirklich das Gefühl, im Angesicht des großen Turnieres, was ansteht mit der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft, müssen die alles tun, um das ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Also da habe ich sogar die leise Hoffnung, dass dieses WM-Turnier sogar was bringt.
Wie kommst du drauf? Weil sie es anpacken müssen einfach.
Weil sie müssen dieses Thema anpacken. Das hast du ja in Mexiko, hast du das ja schon jahrzehntelang. Also da geht's ja auch um Bandenauseinandersetzungen,
Drogenkriege
etc. Also nur alles, was in irgendeiner Weise mit Fußball zu tun hat, das ist ja so bei hergelaufen und so richtig hat sich ja keiner drum gekümmert. Aber jetzt mit dem bevorstehenden WM-Turnier ist klar, die müssen was machen da. Die müssen was machen und die müssen das Thema angehen.
Aber ist das nicht?
Also da habe ich die leise Hoffnung, dass das auch eine Triebfeder sein kann, um dort was zu verändern.
Aber ist das nicht dann ein ähnlicher Effekt, den du dir erhoffst, wie bei Katar? Weil da hat man ja auch gesagt, ich meine, das Thema Menschenrechte ist jetzt nun mal im Fokus wegen der WM.
Mexiko ist eine Fußballnation, aber also jetzt ein WM-Turnier nach Mexiko zu geben, das hatten wir ja schon mal 86. Also das halte ich jetzt nicht für also für völlig.
Nee, verstehe mich nicht falsch. Aber wir reden über zwei völlig unterschiedliche Länder und auch unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen. Aber das Prinzip zu sagen, eine WM, ein Fußballturnier, das größtmögliche Fußballturnier, kann dabei helfen, Probleme, wie auch immer sie gelagert sind, anzugehen. weil jetzt der ganze Fokus auf dieses Turnier und dann schon in den Jahren davor darauf gerichtet ist. Also sie müssen das Thema anpacken, sagst du ja, weil die Welt jetzt auch dorthin guckt wegen des Turniers. Und das ist ja in Katar ja nicht groß anders.
Nur da ist aber der Fußball betroffen.
Ja,
und
das ist der Unterschied.
Katar ist, ja, und in Katar ist es ja ein grundsätzliches, offensichtliches Problem. Der Umgang mit der ausländischen arbeitenden Bevölkerung, also insbesondere die halt wirklich im Baugewerbe arbeiten müssen und mehr oder weniger völlig entrechtet dort ihren Dienst tun müssen.
Ja, also es ist, wie gesagt, ich bin gespannt, was glaubst du beim Scheich, wie es wird die UEFA da durchgreifen? Ich meine
100 Pro. Ja, klar, das geht ja nicht anders. Also ich habe jetzt gesehen oder ich habe jetzt gehört, es gibt Videoaufnahmen von ihm, die würde ich gerne mal sehen.
Die würde ich auch gerne sehen.
Er im Maßanzug mit 4,20 Meter großen Leibwächtern um ihn rum, die ihn festhalten. Nasser, beruhige dich, bitte beruhige dich. Ich bringe ihn um, ich bringe diesen Holländer um.
Ich würde es sehr, sehr gerne
sehen. An der Ecke steht Carletto Ancelotti und raucht eine.
Ja, genau.
Ja. Was ist mit denen los? Was ist mit ihm los?
Was ist mit diesem Mann verkehrt? Was ist
Nasser, beruhige dich. Es ist nur Fußball. Es ist das alte Spiel. Ich habe mehrfach die Champions League gewonnen.
Eine Bierruhe, dieser Mann, ne?
Ja,
also auch im Vorfeld fand ich es schon wieder spektakulär. An einem Thema, Wolf, kommen wir nicht vorbei in dieser Woche, glaube ich. Ich gebe dir mal ein paar Stichpunkte und gucke, ob du drauf kommst. 1-4 gegen Frankfurt. Krisensitzung ohne den Trainer. Manager sagt, Spieler sind das Problem.
Investor
stoppt eine Doku, die er selber bezahlt hat und fordert jetzt den Putsch der Vereinsführung bei der nächsten Jahreshauptversammlung. Auch in Berlin waren es intensive 5 Tage.
Ja.
Schaffen andere nicht in 3 Jahren.
Was war das Letzte, was du gesagt hast? Was stoppt er?
Sie wollen jetzt die bei der nächsten mit. Die haben jetzt ein Statement rausgegeben, die Tenor Holding, dass bei der nächsten Jahreshauptversammlung sich ja mit Blick auf das Präsidium was ändern müsste. Also im Prinzip haben sie den Putsch von Gegenbauer angeleiert.
Ja, okay.
So.
Ja. Naja, also das ist eine normale Woche in der Hauptstadt. Es ist irre. Also, was soll ich dir dazu sagen?
Ich bin gespannt.
Ich freue mich am Samstag auf das Spiel und ich freue mich drauf, mich rein aufs Sportliche konzentrieren zu können.
Hertha Gladbach.
Ja.
Du bist bei Hertha Gladbach im Einsatz.
Ja, das ist das 18:30-Spiel Samstag. Topspiel. Also da ist so viel drin. Für alle, für Gladbach im Übrigen auch.
Ohne Trainer, in Klammern, ne?
Ja. Corona, gute Besserung.
Ja.
Adi Hütter, das wollen wir nicht unterschlagen. Es ist so viel drin. Und mit Anpfiff wird sich die Lage im Minutentakt verändern.
Wie ist denn deine Einschätzung? Ich meine, man hat ja das Gefühl, bei Hertha haben wir gerade schon ganz kurz seziert, könnten wir jetzt, glaube ich, auch eine eigene Folge mitfüllen, alleine mit dieser Geschichte um die Doku, die ja Axel Kruse mit gedreht oder verantwortet hat und dann nach dem Rückzug gesagt hat, okay, da wollten die Herren vielleicht nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt, nämlich wie dieser Transfersommer letztes Jahr abgelaufen ist. Und Windhorst hat gesagt, das war halt vereinsschädigend und auch gegen den Investor schädigend, was da so kommuniziert wurde und was da so zum Besten gekommen
ist. Das ist ja das Problem an solchen Dokus. Also wenn du dich dazu entschließt, so eine Doku zu machen, dann musst du dir darüber im Klaren sein, wo du hin willst. Also deshalb haben ja bei allen großen Dokus, also ob das jetzt Manchester City oder Tottenham oder weiß ich, Bayern gab's, was gab's noch, Dortmund, da haben ja die Vereine immer einen Daumen drauf und sagen dann sehr klar, das geht und das geht nicht.
Merkst also, du auch, finde ich.
Dann machst du das grobe, große Ganze und dann gehen die Pressevertreter der Vereine und die Verantwortlichen gehen drüber und dann beginnt die eigentliche Arbeit. weil dann wird so zusammengeschnibbelt, dass es halt gut aussieht.
Ja,
ja. Ja, es ist ja so. Also da geben wir uns doch keine Illusionen hin. Und das ist mit Sicherheit rund um diese Doku auch passiert. Und dann irgendwann hat wahrscheinlich der Axel Kruse gesagt, das ist nicht mehr meine Doku. Und dann hat er gesagt, gut, also dann, es würde noch eine weitere Million kosten, um das Ding umzuschneiden, oder?
Genau so.
Das ist ja, genau so war es ja so. Ja, das war ja so. Und dann ist es uns ehrlich gesagt zu teuer. Und der soll nicht mehr auftreten und der soll nicht mehr auftreten und der soll nicht mehr auftreten. Ja gut, dann stampfst du das Projekt ein. Also, das ist natürlich unglücklich für Hertha, dass das jetzt in dem Moment auch rauskommt.
Absolut, ja. Vielleicht auch kein Zufall.
Aber, ja, das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Das halte ich auch nicht für gänzlich ausgeschlossen, dass das einem völligen Zufall entsprungen ist. Aber Hertha ist Baustelle.
Gladbach aber
Hertha
auch.
Hertha ist Baustelle. Ja, ich glaube, Hertha ist die noch etwas größere Baustelle, weil die Ambitionen einfach deutlich größer sind. Aber Gladbach ist im Grunde ähnlich. Also Gladbach, wenn wir den kleinen Abstecher kurz machen, ich habe das Spiel in Stuttgart, das vor 25.000, sage ich dir, das war ein Stadionerlebnis, wie ich es lange nicht hatte. Weil das eine Explosion gab im Stadion, weil das war wie so ein Auferstehungserlebnis. Also du wurdest Zeuge einer Auferstehung eines Clubs. Da hat Gladbach am lebenden Objekt erfahren, wie es ist und wie es sein kann. Und jetzt mal gucken, wenn man plötzlich wieder ein Spiel gewinnt und wenn man es dann auch noch so spektakulär dreht. Mal gucken, was sie daraus und davon mitnehmen.
Also du meinst,
die Interviews, die es dann danach gab, ließen tief blicken. Das ist halt wirklich das, der Club der 1000 Baustellen.
Gegen den, ja, der 1001 Baustellen spielt, ja. Aber du meinst, Gladbach sollte im Prinzip, finde ich einen interessanten Ansatz, sollte im Prinzip das mitnehmen, was sie am eigenen Leib erfahren haben für das Spiel, genau, am Samstag, ja.
Ja, ja, es gibt ja keinen wirklich seriösen Erklärungsansatz. Sie holen die Woche vorher, holen die 0-2 gegen Wolfsburg auf. Ja, das Ding geht 2-2 aus, die gehen als gefühlter Sieger raus. Dann fahren die zwei Top-Angriffe gegen Stuttgart, was schon in der ersten Hälfte, wie ich fand, überlegen war, führen 2-0. Das heißt, du hast es auf dem Silbertablett liegen. Du musst es nur noch fertig machen. Also nur noch. Du musst es halt verpacken und mit nach Hause nehmen. Und die Art und Weise, wie sie das nicht getan haben, war schon besorgniserregend, fand ich.
Absolut, ja, definitiv.
Und nichtsdestotrotz haben sie es ja häufig genug auch in der Saison schon gezeigt. Und jetzt halt am eigenen Leibe erfahren, wie es ist, wenn sowas passiert. Das heißt jetzt nicht, sie sollten Hertha einen 2-Tore-Vorsprung schenken. aber jeder Gladbacher weiß, was die Stunde geschlagen hat. Wenn das Ding schief geht am Samstag, stecken die mittendrin im Abstiegskampf. Und es hat keiner vorher auch nur ansatzweise damit gerechnet, dass die sich im Abstiegskampf befinden werden.
Ja, und da ist es dann wie so oft, ne, du kommst halt von oben und bist drin, wenn's in die entscheidenden Wochen geht, und die anderen, jetzt Beispiel Stuttgart, haben gerade dieses Aha-Erlebnis und kommen von unten. Und ja, haben natürlich, sag mal, das berühmte Momentum auf ihrer Seite. Also,
richtig.
Ja.
Und Hertha hat ja überhaupt nichts, was auch nur annähernd an Momentum erinnert.
Stimmt, die sind auch, ja, ohne Momentum, ja.
Das, ja, ist der Club ohne Momentum, ja. Ja, das letzte Mal waren wir im Topspiel in Berlin, kurz vor Weihnachten gegen Borussia Dortmund. Da drehen die 0-1 in 3-1 und du gehst da raus und denkst dir, Heiland, zack, also das ist doch, also wir haben uns doch, glaube ich, alle in Taifun Korkut getäuscht, weil was der da für eine Truppe hinstellt, also die haben Eier, so. Und dann kommen die ins neue Jahr und du denkst dir, wie jetzt? Also, wie was ist denn jetzt los? Und dann kommt alles an Nebengeräuschen, was typisch ist für die Hertha, kommt da noch mit dazu, der Investor hängt sich rein, die Story mit der Reportage und so ganz viele Kleinigkeiten.
Arne Friedrich nicht zu vergessen.
Arne Friedrich, jetzt mal unter uns. Ich habe mich immer gefragt, was macht Arne Friedrich eigentlich bei Hertha? Was ist seine Aufgabe? Was ist seine Position? Der war ganz schwammig Performance Manager. So, und ist dann was geworden? Sportdirektor oder? Der war für mich, der Posten war für mich nicht greifbar.
Aber das ist ja genau der Punkt, wie es so oft ist mit Sachen, die vorher da waren. Und ne, dann jemand Neues kommt. Bobic hat mit Sicherheit sich das anders vorgestellt und auch umgesetzt. Und dementsprechend führte das jetzt so aus meiner Weitsicht, glaube ich, dazu, dass die gesagt haben, okay, wenn ich hier nichts zu melden habe, dann kann ich es auch sein lassen. Und das ist ja aus Friedrichs Sicht total nachvollziehbar und ist halt dann immer so ein Stück weit selbst verschuldet, ne, wie man so schön sagt. Also das war ja absehbar. Genauso wie du es gerade beschrieben hast. Und das Gleiche gilt für viele andere Personalien, die jetzt bei Hertha sich schon in der Zeit unter Bobic, ich sag mal, verlagert haben. Der hat's da auch nicht leicht, aber er hat auch Fehler gemacht. Und jetzt bist du in einer ganz gefährlichen Gemengelage. Und über die von Gladbach haben wir schon oft genug gesprochen, was die handelnden Personen angeht. Es ist sicherlich auch kein Vorteil, dass Adi Hütter am Samstag nicht dabei ist. Und sehe ich auch so. Und dass die Mannschaft sich so geäußert hat, also in dem Fall, glaube ich, Kramer und Sommer vor allen Dingen, wie sie es nach dem Stuttgart-Spiel getan haben. Also da kannst du Gladbach eigentlich nur wünschen, dass es unter der Woche da auch richtig gerappelt hat intern. Weil wenn sie es jetzt nicht merken, dann ist es möglicherweise bald irgendwann zu spät. Und dann wachen sie in der zweiten Liga auf und keiner weiß warum. Das wäre ja ein Drama. Und in diesem Jahr geht's da unten, wird's noch richtig lustig, glaube ich. Also da hängen so viele Clubs mit drin. Stuttgart, was ich zu Stuttgart noch sagen wollte, du hast das beschrieben, fand ich es auch spektakulär, was ich an Bildern und Stimmungen da mitbekommen habe. Du warst da. Wie sehr die Fans noch dahinter stehen, das ist das eine. Und das andere, wie sich auch dieses fragile Gebilde mit Mislintat und Matarazzo wirklich noch hält. Und sie ziehen.
Aber es war nicht fragil. In Stuttgart war es zu keinem Zeitpunkt. Nein, Entschuldigung, fragil.
Dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Die beiden haben zusammengehalten, dass das Ganze drumherum war fragil. So hätte ich es richtig formulieren müssen.
Auch nicht.
Ja, doch.
Auch nicht. Letztes Jahr gab es die Auseinandersetzung zwischen Präsidenten und Sportvorstand. So, diese Auseinandersetzung gab's. Und das haben die tadellos weggehalten von der Mannschaft und
letztes
die sportliche
Jahr.
Performance hat davon nichts erfahren. Jetzt ist ja eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen.
Naja, Wolf, Stichwort Werle. Da ist ja schon ein bisschen was passiert.
Es ist ein bisschen was passiert. Es ist ein bisschen Unruhe, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber das Eklatante in Stuttgart ist, es hat keiner, auch aus dem Umfeld, den Trainer und die sportliche Führung in Frage gestellt. Letzte Woche gab es einen Schlüsselmoment. Und das waren die, ich weiß es nicht, 219 Sekunden waren es, glaube ich, zwischen dem 0-2 und dem 1-2. Dauert es länger, fängt das schwäbische Volk an zu murren und zu knurren. Und dann wird es schwer für die Mannschaft. So hast du im Grunde Das waren 2:30 eisiges Schweigen, wo keiner so genau wusste, wo es hingeht. Und dann startete der Angriff, der letztlich ins 1-2 mündete. Und damit war klar, wir gehen hier bis zum Schluss mit dieser Mannschaft. Und das war also in diesem Spiel. Und das war schon außergewöhnlich und bemerkenswert. Aber das war ein absoluter Schlüsselmoment. Ich behaupte, wenn die mit einem 0-2 in die Pause gehen, gewinnen die das Spiel nicht.
So eng liegt es halt oft im Fußball beisammen.
Absolut. Da ist es wieder. Absolut.
Absolut.
Weil es hätte in der Pause, hätte es dann, obwohl der VfB eine gute erste Hälfte gespielt hat, es hätte Pfiffe gegeben, aufgrund des Ergebnisses. Und dann wird's schwer. So aber sind die bei einem 1-2 schon in der Pause aus dem Sattel gegangen, weil denen klar war, man macht schnell Pause, trinkt einen Schluck und dann kommt's wieder und dann rappelt hier richtig die Kiste.
Ja, und das schien ja bei Gladbach wieder nicht der Fall zu sein, das muss man einfach sagen. Also
und Gladbach hat's über sich ergehen lassen, aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen. Und ich meine, Lothar hat sich dann im Kommentar auch Thüram rausgepickt und er hat sich das Zweikampfverhalten rausgepickt von einzelnen Spielen etc. etc. Und es war ja auch danach klar, praktisch was kommt, dass sie es in der Offenheit kommunizieren. Kramer Sommer ist war überraschend.
Ja.
Aber im Grunde ist ja klar, es fehlt an ganz vielen Stellen. Fehlt ein bisschen was. Und wenn du das alles zusammenzählst, ist es halt zu wenig, um das Spiel in Stuttgart zu gewinnen.
Und wenn wir dann
insbesondere gegen eine Mannschaft, die, weiß ich nicht, in der Pause dann nochmal einen Liter hormonbehandelte Schweine gewinnen.
Ja, und wenn wir da den Deckel drauf machen wollen und damit auch auf diese Folge, Wolf, dann sind wir genau da, wo wir angefangen sind, nämlich beim Spiel zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain, ja. Vielleicht auf einem etwas anderen Niveau, aber vom Prinzip her reden wir über das Gleiche. Die eine Mannschaft war eine Mannschaft in diesem Spiel und die andere war weniger eine Mannschaft.
Ja, hatte zwei herausragende Momente.
Genau.
Und die hatte Gladbach wirklich, die Angriffe waren tadellos.
Ja, sie haben es ja auch in den Schuhen.
Die Frage ist, kriegen sie es hin für Samstag, bis Samstag, diese Einheit zu formen, die es braucht, um den Abstiegskampf wegzuhalten oder nicht? Und genau dasselbe gilt auch für die Hertha. Warte mal, ich habe es mir irgendwie aufgeschrieben, was der Teil von Korkut hat sowas Geiles
gesagt. Wolf hat sich notiert, das finde ich spannend.
Warte, ja, der hat gesagt, was habe ich mir notiert?
Soll ich die Zeit überbrücken?
Ja, sag mal, sing mal was.
Nee, weil ich würde tatsächlich schon eine Sache noch...
Er hat gesagt... I am here until shit.
Ja, gut.
I am here until shit. Also jetzt hat's auch der Letzte verstanden.
Ja, und wenn der Schnee geschmolzen ist, ne? So und so weiter. Ich möchte noch ein Schlusswort sagen, Wolf, weil es wirklich, wir reden über Hertha Gladbach, für mich auch episches Spiel am Wochenende, natürlich, was den Abstiegskampf angeht. Die Woche drauf, Bochum, Gladbach, Freitagabend und Samstag Stuttgart, Augsburg. Also das meine ich damit, im Keller bleibt es kuschelig und wird es auch die nächste Woche noch kuschelig werden. Also ich glaube, das Thema Abstiegskampf wird uns noch ein bisschen begleiten. Und in der nächsten Woche dann auch mit einem neuen DFB-Präsidenten, der morgen gewählt wird.
Jawohl.
Und mit hoffentlich schöneren Themen, friedlicheren Themen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und fühltet euch unterhalten. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche, sportlich bleiben. Ciao, ciao.
Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal.